Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den ersten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Guten Morgen, ich möchte alle herzlich begrüßen. Wir haben das Thema vor uns: Ist die Evolutionslehre kompatibel mit Naturwissenschaft? Ich möchte eine kurze Einführung geben in das Thema, damit man weiß, worum geht es genau und was ist unser Ziel. Es geht heute Morgen um Naturwissenschaften. Und da muss ich erklären, was versteht man unter Naturwissenschaften? Man kann das so definieren: Die Naturwissenschaften basieren auf empirischen, das heißt auf experimentell belegten Fakten. Daten, Fakten werden aufgrund von Experimenten, die beliebig oft wiederholt und überprüft werden können, ermittelt. Jetzt sieht man durch diese Definition, nicht jede Wissenschaft ist auch eine Naturwissenschaft. Denn alle Wissenschaften, die zum Beispiel etwas zu tun haben mit der Vergangenheit, können gar keine Naturwissenschaften sein, denn da geht es ja um Dinge, die man erforscht, die aber einmal geschehen sind. Und die kann man nicht wiederholen und man kann auch nicht zurückgehen und das direkt beobachten. Das ist also keine Naturwissenschaft. Naturwissenschaft ist wirklich nur auf Dingen aufgebaut, die man eben direkt im Experiment beobachten kann und eben nicht nur einmal. Es ist ganz wichtig, dass man das Experiment beliebig oft machen kann und dabei sollte man auf das gleiche Ergebnis kommen, wenn man das Ergebnis als gesichert betrachtet. Nun können wir uns fragen, ja, woher kommt eigentlich diese Art von Naturwissenschaft, bei der man eben betont, das Empirische, das durch Beobachtung, durchs Experiment erforschte. Da müssen wir weit zurückgehen in der Geschichte des Christentums. Und zwar bis ins tiefe Mittelalter. Nicht etwa in der Aufklärungszeit, wo man begann, sich von der Bibel abzuwenden, begannen diese modernen Naturwissenschaften, sondern im tiefen Mittelalter. Und zwar in einem christlichen Umfeld. Man betrachtet die großen Väter der empirischen Wissenschaft. Das sind Robert Grousted. Also man schreibt große Teste, aber man sagt Grousted. Robert Grousted, er war Theologe und Forscher, lebte ca. 1170 bis 1253. Er ist der Vater der experimentellen Methode. Das ist also ganz wichtig. Das waren nicht Atheisten oder Agnostiker, solche, die sagen, ja, man kann sowieso nicht wissen, ob es Gott gibt und so weiter, die diese moderne Naturwissenschaft begründet haben, sondern das war ein Theologe. Dann weiter sein Schüler Roger Bacon. Er war Mathematiker und Physiker und war ein Mönch bei den Franziskanern. 1214 bis 1294 lebte er. Und er betonte ganz stark, alle Dinge müssen durch die Erfahrung verifiziert werden. Also belegt werden, als wahr dargestellt werden. Erfahrung, das heißt eben empirisch. Und diese beiden Männer waren große Spezialisten für Philosophie. Also die wussten ganz genau, was Platon bedeutet und was Aristoteles beinhaltet. Das waren große Spezialisten insofern, aber die begannen sich von diesen Philosophen zu lösen. Und sie brachten sogar eine Befreiung von Platon und Aristoteles. Man muss wirklich sagen Befreiung, denn das Denken in Europa in den vergangenen 2000 Jahren war eben nicht nur durch die Bibel geprägt, sondern leider auch sehr stark durch die Philosophie der Griechen. Und zwar, man kann sagen, die erste Hälfte der Geschichte der Christenheit, also die ersten 1000 Jahre, ganz besonders durch Platon und die zweite Hälfte dann speziell durch Aristoteles. Aber es war eine Gefangenschaft, denn diese Denker wurden benutzt als Korsett und alles musste im Rahmen von den Ideen und Gedanken von Platon bzw. Aristoteles behandelt und betrachtet werden. Auch die Theologie, also die Lehre von Gott aufgrund der Bibel, war in diesem Korsett drin. Das war nicht ein freies biblisches Studium, sondern das war eben in diesen Philosophen und ihren Konzepten verankert. Aber man muss sagen, diese beiden Philosophen verhinderten die Entstehung einer wirklichen Naturwissenschaft. Denn diese Art von Philosophie der Griechen war eben nicht so stark auf Beobachtung der Natur aufgebaut. Die machten schon auch Beobachtungen in der Natur und entdeckten Dinge. Aber das war nicht das Wesentliche. Das Wesentliche war eigentlich ein abstraktes Denken am Studiertisch. Und das war also ein Problem. Aber diese beiden, Grousted und Bacon, die lösten sich davon und sagten, nein, man kann nicht nur einfach durch logisches Denken am Studiertisch die Wirklichkeit erkennen, sondern man muss in die Natur gehen und muss Experimente durchführen und die auch immer wieder wiederholen und genau beobachten, was man da sieht und ermitteln kann. Dadurch kam es zu einem Aufschwung der Naturwissenschaft in der Renaissance. Und zwar ganz besonders im Bereich der Astronomie, also der Beobachtung der Planeten, der Sterne und in der Physik. Aber später entwickelten sich weitere Zweige der Naturwissenschaft auf dieser Basis. Nun, wir wollen uns heute Morgen fragen, gibt es Konflikte zwischen empirischen Fakten, eben Daten, die durch die Naturwissenschaft ermittelt werden, und der Evolutionslehre. Übrigens, typische Naturwissenschaften sind zum Beispiel eben nebst Astronomie und Physik, Biologie, dann Chemie, die Geowissenschaften, das sind also die Wissenschaften, bei denen es um die Erde geht, den Aufbau der Erde und so weiter, aber mit Einschränkung. Die Evolutionslehre in der Biologie hat ja sehr stark zu tun mit Vergangenheit, mit Ereignissen in der Vergangenheit, beziehungsweise sogar mit angeblichen Ereignissen in der Vergangenheit, die man nicht mehr wiederholen kann. Und von daher wird schon mal klar, Biologie ist nicht durchwegs eine Naturwissenschaft, sondern nur der Bereich der Biologie, und das ist ein enorm großer Bereich, wo man direkt beobachten kann und im Experiment ständig wiederholen kann. Aber eben bei der Evolutionslehre, das deute ich schon mal an, kommt ein ganz starker geschichtlicher Aspekt hinein. Nun, Scientific American ist ja eine weltweit renommierte Wissenschaftszeitschrift. Und die haben auch eine Webseite. Hier ist sie aufgeführt. Also www.scientificamerican.com. Und da findet man einen Artikel von John Rennie und Steve Mirsky aus dem Jahr 2006. Und die sagen ganz klar, die Evolutionslehre ist wirklich Naturwissenschaft. Das ist auch die große Botschaft überhaupt von Scientific American und vielen anderen Wissenschaftszeitschriften und wissenschaftlichen Institutionen. Wir wollen das nun ganz genau anschauen. Ich zitiere jetzt wörtlich. Ich entschuldige mich bei denen, die nicht Englisch können. Ich tue das aus dem Grund, weil es mir wichtig ist, dass die genaue Formulierung eben gesehen wird, dass man nicht meint, wenn ich nachher die Übersetzung bringe, da habe ich einfach ein bisschen geschummelt oder ein bisschen das zu stark einseitig übersetzt. Ja, darum ist es mir wichtig. The scientific method involves rigorously observing and experimenting on the material world. It accepts as evidence only what can be measured or otherwise empirically validated. A requirement called methodological naturalism. That requirement prevents scientific theories from becoming untestable and overcomplicated. Jetzt habe ich versucht, das so wiederzugeben. Die wissenschaftliche Methode. Gemeint ist die naturwissenschaftliche Methode. Die wissenschaftliche Methode beinhaltet konsequentes Beobachten und Experimentieren im Bereich der materiellen Welt. Als Tatsache wird nur das anerkannt, was gemessen oder auf andere Weise empirisch ermittelt werden kann. Das nennt man methodischen Naturalismus. Diese Anforderung bewahrt wissenschaftliche Theorien davor, unüberprüfbar und unnötig kompliziert zu sein. Ja, und die gleiche Zeitschrift, dieselbe Institution behauptet, Evolution sei eine Tatsache. Ja? Aber hier wird gesagt, als Tatsache wird nur das anerkannt, was gemessen oder auf andere Weise empirisch, also durch Erfahrung, ermittelt werden kann. Nun wollen wir eben das auf die Evolution beziehen und fragen uns, ob die Evolution Naturwissenschaft ist. Wir sind immer noch in der Einleitung, ja? Jetzt habe ich erklärt, was bedeutet Naturwissenschaft. Und jetzt erkläre ich den anderen Begriff im Titel. Evolution. Man unterscheidet drei verschiedene Phasen von Evolution. Es gibt Leute, die würden sagen, nur was hier unter drei aufgeführt ist, sei Evolution. Ja? Und das kann dann Wortstreit geben. Ich habe das schon erlebt. Und da muss man einfach ganz ruhig bleiben und muss sagen, gut, wenn Sie das so definieren, dann sagen Sie ganz klar, was Sie wie definieren. Ich definiere Evolution so in diesen drei Phasen, denn das ist auch so üblich in der wissenschaftlichen Welt, dass man im Zusammenhang mit allen drei Phasen von Evolution spricht. Also erstens die kosmische Evolution. Da geht es um den Urknall und dann eine angebliche weitere Entwicklung bis zum Planeten Erde. Also kosmische Evolution vom Urknall bis zum Planeten Erde. Und auch da muss ich sagen, vom angeblichen Urknall bis zur Entstehung der wirklich existierenden Erde. Ja? Und zweitens die chemische Evolution. Da geht es um den Weg von toter Materie zum Leben. Überhaupt zur Entstehung von erstem Leben, von ersten Zellen. Und drittens, biologische Evolution. Also das, was manche einfach Evolution nennen, sollte man besser nennen, biologische Evolution. Denn da geht es um eine angebliche Entwicklung vom Einzeller bis zum Menschen. Oder um das ein bisschen farbiger auszudrücken, von der Amöbe bis zu Goethe. Ja. Ich habe diesen Vortrag zum ersten Mal gehalten in der Innenstadt von Montreal. Und da konnte ich ja nicht sagen, von der Amöbe bis zu Goethe. Das geht auf Englisch nicht. Und dann habe ich ihm gesagt, from Amoeba to Obama. Also, damit klar ist, worüber wir sprechen, wenn wir von Evolution sprechen. Und nun muss ich aber noch etwas im Vorwort, in der Einleitung einfügen. Und das ist ein politischer Aspekt unseres Themas. Denn heute gibt es einen politischen Kampf gegen die Schöpfungslehre. Und das heißt gegen die Schöpfungslehre der Bibel. Und zwar wurde im Jahr 2007, im Herbst, die Resolution 1580 verabschiedet im Europarat. Und es lohnt sich, das mal auf dem Internet nachzulesen, den genauen Text. Ich habe hier die komplizierte Adresse angegeben. Aber es reicht, wenn man eben nach dem Europarat sucht und nach der Resolution 1580. Dann sollten Sie das finden. Und auch die Beschreibung, nicht nur der Resolution, sondern auch des Hintergrunds, der Debatte, was da so geschehen ist. Das ist ganz interessant. Und diese Resolution macht klar, die Schöpfungslehre als wissenschaftliche Alternative muss bekämpft werden. Es wird weiter betont, die Schöpfungslehre könnte die Menschenrechte bedrohen. Und drittens, nur Evolution darf im Wissenschaftsunterricht bzw. im Naturwissenschaftsunterricht vorgestellt werden. Also Evolution wird als einzig wahre Wissenschaft dargestellt. Und alles, was dagegen ist, wird eben als völlig falsch hingestellt, beziehungsweise als etwas, das bekämpft werden muss und etwas, das sogar gefährlich ist für die Menschenrechte. Und es wird dann aber weiter erläutert, natürlich haben wir in Europa Religionsfreiheit. Und darum soll das eben nicht bedeuten, dass man in Religion nicht auch über Schöpfung sprechen darf. Aber eben bitte nur im Religionsunterricht. Und dann, das steht nicht im Text, dort kann man dann augenzwinkernd eben den Kindern klar machen, das ist natürlich alles nicht wahr. Wahr ist ja nur das, was ihr in Naturwissenschaft gelernt habt. Nämlich Evolution. Ja. Das ist die Aussage, die aus dem allem deutlich hervorgeht. Und nun wollen wir an dieser Frage, an diesem Punkt die Frage aufwerfen, ist das wirklich so, dass Schöpfungslehre die Menschenrechte bedroht? Also wenn man heute so die Jugendlichen betrachtet, sieht man, dass sehr viele Jugendliche haben ein Selbstwertproblem. Echt. Und es gibt sogar manche Jugendliche, die spüren sich gar nicht mehr richtig. Ja? Die meinen, sie müssen sich dann beginnen zu ritzen. Und woher kommt das? Natürlich, wenn die ständig im Schulunterricht hören, eigentlich sind wir gar nicht geplant gewesen. Wir sind ein Produkt des Zufalls. Eigentlich sind wir sogar nur chemische Maschinen. Ja, auch unsere ganze Gefühlswelt und so weiter, das baut alles auf Atomen auf und ihre Zusammensetzung. Und eigentlich gibt es gar nicht einen wirklichen Sinn im Leben. Den muss man sich einfach selber irgendwie versuchen zu erfinden. Ja? Und da sieht man, dass das sehr gefährliche Auswirkungen hat für die Gesellschaft. Und das Drogenproblem hängt auch mit diesem Problem zusammen. Denn dann ist die Frage, was ist eigentlich der Sinn, der tiefere Inhalt des Lebens? Und manche Jugendlichen suchen das eben in Drogen. Aber auch das ist nur ein Betrug, wie wir wissen. Es ist eine Verzerrung der Realität. Und übrigens müsste man sagen, die Evolutionslehre, die gefährdet wirklich die Menschenrechte. Ja, schauen wir nur mal, was hat ein Hitler angerichtet? Und er hat sich bei der Vernichtung von Millionen von Menschen wirklich auf die Evolutionslehre von Darwin berufen. Und was hat ein Stalin angerichtet? Millionen von Toten, aber Stalin war ein überzeugter Vertreter der Evolutionslehre. Er hat ja zuerst Theologie studiert, um Priester zu werden, hat dann das Buch von Charles Darwin, Die Entstehung der Arten, gelesen, dann hat er seine Ausbildung an den Nagel gehängt und ist Stalin geworden. Vorher hieß er ja anders, ja? Dieser Massenmörder. Nun, wenn man sowas sagt in der Öffentlichkeit, vor säkularen Leuten, dann kommt sofort die Opposition. Nein, 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 das geht natürlich nicht. Hitler hat die Evolutionslehre falsch verstanden. Und all diese Auswüchse in der Vergangenheit, das hat mit Evolution an sich nichts zu tun. Darwin hatte ganz andere Überzeugungen, hat ganz anders gedacht. Wirklich? Dann schauen wir mal ganz wörtlich nach, und zwar in den Briefen von Charles Darwin, die Francis Darwin 1887 herausgegeben hat unter dem Titel The Life and Letters of Charles Darwin. Das Leben und die Briefe von Charles Darwin. Ich lese aus Band 1, Seite 316. Denken Sie daran, wie groß noch vor wenigen Jahrhunderten die Gefahr für die europäischen Völker war, von den Türken überrannt zu werden. Und wie lächerlich eine derartige Vorstellung heute ist. Also das war eben heute 1800 ungrad, ja? Die zivilisierten sogenannten kaukasischen Rassen, das sind die Weißen, haben die Türken im Kampf ums Dasein völlig überwunden. Also die Weißen, besonders in Europa. Also nochmals, die zivilisierten sogenannten kaukasischen Rassen haben die Türken im Kampf ums Dasein völlig überwunden. Stellen wir uns die nahe Zukunft vor. Eine endlose Zahl niederer Rassen wird überall auf der Welt durch die höher zivilisierten Rassen vernichtet worden sein. Ja, so ist es gekommen im 20. Jahrhundert. Massen, Millionen von Menschen wurden vernichtet durch die Stärkeren. Also wer behauptet, die hätten Darwin nicht richtig verstanden, die kann man mit Darwin selber ganz eindeutig widerlegen. Das ist nicht wahr. Diese Lehre gefährdet die Menschenrechte. Das ist so. Und nicht die Schöpfungslehre, denn die gibt ja dem Menschen genau seine Würde. Und zwar jedem Menschen. Und übrigens auch dem behinderten Menschen, der in unserer Gesellschaft immer mehr eben auch als störend empfunden wird, ja? Indem man eben Prädiagnostik machen will im Mutterleib, um die Behinderten gerade von Anfang an zu eliminieren. Nicht wahr? Und dann denkt man überhaupt an das Problem der Abtreibung. Das kommt nicht aus dem christlichen Denken heraus, von der Schöpfungslehre her. Undenkbar. Der Mensch, auch schon im Mutterleib, ist ein Mensch im Bild Gottes. Den kann man nicht einfach wegmachen. Also diese Lehre gefährdet die Menschenrechte. Ja, und jetzt wollen wir in drei Teilen eben der Frage des Titels nachgehen, nach dieser Einleitung. Ist die Evolutionslehre kompatibel mit Naturwissenschaft? In einem ersten Teil geht es um den Urknall. Ist das empirische Wissenschaft? Dann zweitens geht es um das Thema zur Entstehung des Lebens und drittens vom Einzeller zum Menschen. Also wir gehen jeden Bereich der Evolution im weiten Sinn nach. Nun schauen wir hier mit dem Hubble-Teleskop in die Tiefen des Weltalls. Jeder Punkt, Lichtpunkt, den man da sieht, ob groß oder klein, ist eine Galaxie. Das heißt, eine Sternspirale mit etwa durchschnittlich etwa 300 Milliarden Sternen, Sonnen. Nun, das ganze Weltall ist voll Materie und dabei ist zu sagen, Materie ist eine spezielle Form von Energie. Also das ganze Weltall ist voll Materie und Energie und man könnte sagen, das ganze Weltall ist voll Energie. Wenn man alles zusammenrechnen würde, eine ganz bestimmte Menge. Also das könnte man sehr gut vergleichen mit einer Batterie. Ja? Eine Batterie ist auch ein geschlossenes System, das eine bestimmte Menge von Energie beinhaltet. Nun, eine empirische Tatsache ist folgende. Das wurde in der Naturwissenschaft formuliert in dem sogenannten ersten Satz der Thermodynamik. Das ist der Energieerhaltungssatz. Und der besagt, die Summe der Energie im abgeschlossenen System bleibt immer gleich. Und das gesamte Universum ist also ein solches abgeschlossenes System und wird als solches behandelt in der Naturwissenschaft, hat eine bestimmte Menge von Energie. Aber diese Menge bleibt immer gleich. Energie kann nicht vernichtet werden. Sie kann nur umgewandelt werden. Eine andere Form von Energie. Ja, wenn man die Batterie nimmt, die kann man in einen Fotoapparat tun und damit Blitz machen. Da wird diese Energie in der Batterie umgewandelt in Licht. Und es entsteht auch noch etwas Wärme. Aber die Summe der Energie wird genau die gleiche bleiben. Aber die Energie wird umgewandelt. Nun sagt dieser erste Satz der Thermodynamik noch etwas mehr aus. Die Summe ist immer gleich. Das heißt, es entsteht auch keine neue Energie. In der Naturwissenschaft hat man noch nie in einem Experiment festgestellt, oh, plötzlich ist da aus dem Nichts neue Energie entstanden. Es gibt nur die Energie, die es gibt. Und diese Menge bleibt immer gleich. Ist heute dieselbe wie vor 100 Jahren. Und vor 100 Jahren wie 1000 Jahre zuvor. Immer genau gleich. Übrigens, dieser Satz, der zur Basis der Naturwissenschaften gehört, wurde formuliert von Antoine Lavoisier 1743 bis 1794. Und das war ein tiefgläubiger, überzeugter Christ. Also auch das kommt nicht aus dem Lager der Atheisten. Aber das ist Basis. Und zwar so Basis, wenn man zum Beispiel an der ETH Zürich, das ist ja eine Spitzenuniversität in der Schweiz, Naturwissenschaften studiert im ersten Semester. Man wird mit Thermodynamik konfrontiert und Thermodynamik und nochmals Thermodynamik. Also das muss man wirklich in- und auswendig können. Natürlich nicht nur den ersten, sondern auch den zweiten und den dritten. Aber um es nicht zu kompliziert zu machen, beschränken wir uns mal auf diesen ersten thermodynamischen Hauptsatz. Ja, jetzt wollen wir das anwenden auf die Lehre vom Urknall. Die Urknalltheorie besagt, vor 13,7 Milliarden Jahren etwa, das kommt nicht auf ein paar Monate früher oder später an, da besteht niemand darauf, vor 13,7 Milliarden Jahren entstand aus dem Nichts Energie und Materie. Und auch gleichzeitig Raum und Zeit. Nicht wahr? Raum und Zeit gehört unzertrennlich zusammen. Das hat Albert Einstein sehr schön durch seine Relativitätstheorie zeigen können. Aber die Lehre geht also davon aus, es gab keine Zeit, keinen Raum, keine Energie und damit auch keine Materie. Aber plötzlich aus dem Nichts in einem winzigsten Punkt ist das ganze Potenzial von Energie für das ganze Universum, wie wir das heute kennen, entstanden. Und dann geht eben die Urknalltheorie weiter. Und dieser kleinste Punkt, der Raum, der da entstand in einem kleinsten Punkt, hat sich dann als Raum geöffnet. Mit einer unwahrscheinlichen Geschwindigkeit. Und damit haben sich dann eben diese Energie und Urmaterie im Raum verteilt. Und das gehe so weiter und so weiter bis heute und soll so weitergehen. Das Universum würde sich ständig erweitern. Ja, aber wir sehen gleich, das ist ja im Widerspruch zum ersten thermodynamischen Hauptsatz der Physik. Dieser Satz, ganz einfach erklärt, wenn ich das einem 12-Jährigen erklären muss, dann sage ich ihm, der Satz besagt, aus nichts entsteht nichts. Sehr einfach, ja. Und entspricht genau dem, was man tagtäglich erlebt. Aus nichts entsteht nichts. Und die sagen also in dieser Theorie, aber am Anfang war das alles ganz anders. Da entstand alles aus nichts. Ja, aber da muss man nicht sagen, das sei Naturwissenschaft. Wenn das eben schon einem Basissatz der Naturwissenschaften so diametral widerspricht. Nun, sagt sich einer, aber diese ganz gescheiten Leute, säkularen Physiker und so weiter, die wissen doch das auch. Ja, natürlich wissen die das. Und die machen sich ständig Gedanken darüber. Wie zum Beispiel ein Stephen Hawking. Das ist ja dieser berühmte Astrophysiker, einer der größten Spezialisten für Urknall. Er gab im September 2010 das Buch heraus mit dem Titel Der große Entwurf. Eine neue Erklärung des Universums. Und darin sagt er, das Universum habe sich selbst aus dem Nichts erschaffen. Und er sagt, der Grund, wörtlich, warum es statt dem Nichts doch etwas gibt, sei spontane Schöpfung. Und das ist sehr interessant, denn in der Zeit, als er dieses Buch herausgegeben hatte, hat er sich als Atheist geoutet. Das hat er früher nicht gemacht. Und jetzt hat er sich aber als solchen geoutet. Aber er benutzt hier den Ausdruck Schöpfung. Aber Schöpfung ist doch eigentlich das Produkt eines Schöpfers. Und Schöpfer ist doch eigentlich ein anderes Wort für Gott. Ja? Aber er ist ja ein Atheist. Also einer, der nicht an Gott glaubt. Und trotzdem spricht er von Schöpfung. Und wer hat denn da geschaffen? Das Nichts. Beziehungsweise das, ja, das Nichts. Beziehungsweise das Universum, das sich aus dem Nichts erschaffen hat. Da haben wir noch ein Logikproblem. Übrigens ein Logikproblem, das jedes Kind erkennen kann. Wie kann man sich selber erschaffen, wenn man selber gar noch nicht existiert? Also um sich zu erschaffen, müsste man ja schon existieren. Aber dann wäre man ja schon da, dann müsste man ja auch nicht mehr erschaffen werden. Und ein so gescheiter Mann schreibt sowas. Aber auch da, ich möchte das wirklich, dass man das sieht, wie er das Original formuliert hat. Nicht, dass man mir unterschiebt, ja, ich hätte das einfach ein bisschen anders übersetzen müssen. Nein, er schreibt, because there is a law such as gravity, the universe can and will create itself from nothing. Spontaneous creation, Schöpfung. Er ist ein Kreationist. Er ist ein Kreationist. Ja, aber schon interessant. Er braucht das, den Ausdruck. Spontaneous creation is the reason there is something rather than nothing. Why the universe exists, why we exist. It is not necessary to invoke God to light the blue touch paper and set the universe going. Also, er sagt wirklich, erschaffen aus nichts und braucht das Wort erschaffen, create, und das Wort Schöpfung, creation. Nun muss man eben das Wort Atheist hier in diesem Zusammenhang definieren. Er ist ein Atheist, er glaubt nicht an Gott, aber man kann nicht sagen, er glaubt überhaupt nicht an einen Gott, sondern er glaubt nicht an den Gott der Bibel. Aber er glaubt an einen anderen Gott und das ist das Universum, das nicht existiert. Und das Nichts. Und das ist eigentlich sehr, sehr religiös. Und zwar, ich habe ja einige Jahre in Basel Archäologie gelehrt und an einer Hochschule und dabei habe ich jeweils auch die alten Schöpfungsvorstellungen der Völker im Umfeld von Israel vorgestellt. Und zwar im Rahmen eben des der Umwelt von Israel. Israel war in der Umwelt von Ägypten, Babylon, den Kanaanitern, den Assyrern und so weiter. Und da habe ich meinen Studenten jeweils auch die ägyptischen Schöpfungsvorstellungen vorgestellt und unter anderem den ägyptischen Schöpfungsmythos von Heliopolis. Das ist heute Kairo. Und da beginnt alles mit Atum, dem Sonnengott, der sich selbst erschaffen habe. Darum wird dieser Sonnengott Atum auch mit dem Beinamen Khepre auf Altägyptisch belegt. Und Khepre heißt, der von selbst entstand. Das ist genau die Logik von Stephen Hawking. Das ist sehr religiös. Und man muss wissen, das habe ich gelernt in Indien. Ich habe einen Inder gefragt, merken denn die Leute das nicht? All die verschiedenen Widersprüche im Hinduismus. Und eben ein Guru sagt das, ein anderer Guru sagt etwas völlig anderes. Und die sagen, nein, das wird überhaupt nicht als ein Problem gesehen. Denn je widersprüchlicher, desto religiöser. Ja, das macht gerade das Religiöse aus, dass es eben nicht logisch ist. Es ist höher als Logik. Da muss man übrigens so nebenbei aufpassen. Zum Beispiel im Calvinismus wird manchmal gesagt, ja, das bringt man mit der Logik nicht zusammen. Und dann will man sagen, die Wahrheit sei höher als die Logik. Aber nach der Bibel geht die Logik zurück auf den Logos. Jesus Christus wird in Johannes 1,1 genannt, das Wort, griechisch Logos. Im Anfang war das Wort, im Anfang war der Logos. Und Logik ist begründet in Jesus Christus nach der Bibel. Darum, Logik ist nicht eine Erfindung des Menschen, sondern es geht zurück auf die Person des Sohnes Gottes. Und wenn wir einfach bewusst gegen die Logik vorgehen, das ist ein Problem. Das ist biblisch gesehen ein wirkliches Problem. Ja, aber eben in den Religionen im Allgemeinen wird das als sehr willkommen gesehen. Widersprüchlichkeit ist besonders religiös. Und da sieht man eben, die Bibel ist nicht einfach religiös. Die Bibel ist anders, ganz anders. Ja, und das erklärt übrigens auch nach der Bibel, warum das Universum logisch ist. Und warum man es mathematisch beschreiben kann. Ja, weil der Logos, sagt die Bibel, alles erschaffen hat. Johannes 1, Vers 3. Alles wurde durch den Logos erschaffen. Und ohne ihn wurde auch nicht etwas erschaffen, das je ins Dasein gekommen ist. Ja, aber das war jetzt nur ein Zwischensatz, eine Klammer. Also Atum wird gesehen als der Gott, der sich selbst erschaffen hat. Nun erklärte ich meinen Studenten, es gibt noch weitere Schöpfungsmythen in Ägypten. Zum Beispiel der von Hermopolis. Heute wird das in der Ägyptologie so gesehen, dass die verschiedenen Schöpfungsmythen nicht einander widersprechen, sondern dass sie sich einander ergänzen. Dass die eigentlich zu einem Ganzen zusammengehören. Das nur so nebenbei. Aber im Schöpfungsmythos von Hermopolis, da beginnt alles mit 8 Göttern. Mit 4 Götterpaaren. Niau und Niaut. Ein Mann und eine Frau. Ein Gott und eine Göttin. Seine Gattin. Die stellen das Nichts dar. Interessant. Die alten Ägypter haben, wie Stephen Hawking, das Nichts als Schöpfer gesehen. Kuk und Kauket stellen die Finsternis dar. Aber Finsternis ist eigentlich auch nichts. Finsternis ist im Gegensatz zu Licht. Licht ist etwas. Aber Finsternis ist einfach Abwesenheit von Licht. Und dann Hu und Hauhet wird gesehen als Raum und Zeit. Ach, das haben die Ägypter angebetet. Und nun und now net stellt dann die Urmaterie dar. Aber in der Evolutionslehre sehen wir genau diese Elemente, das Nichts, dann Raum und Zeit und Urenergie, Urmaterie. Das ist der Ursprung aller Dinge. Und damit wird in der Evolution eigentlich das Nichts, wie bei den alten Ägyptern, und auch der Raum, die Zeit und die Materie, vergöttert. Ja, vergöttert in dem Sinn, denn diese werden gesehen als Schöpfer. Und Schöpfer ist einfach ein anderes Wort für Gott. Also glauben Sie doch an Götter. Stephen Hawking glaubt an Götter, nur nicht an den Gott der Bibel. In diesem Sinn ist er Atheist. Und das entspricht übrigens genau dem biblischen Gebrauch. In Epheser 2 heißt es von den nichtjüdischen Völkern, die früher nichts wussten von den Verheißungen, die Israel in der Bibel bekommen hat. Und die wussten auch nichts von dem Messias, der kommen würde. Und von all den Bündnissen, die Gott mit Abraham gemacht hat und überhaupt mit den Vätern. Und dann heißt es, ihr wart ohne Gott in der Welt, ohne Hoffnung. Und der Ausdruck ohne Gott in der Welt in Epheser 2 ist Atheoi. Als Atheisten in der Welt. Also ohne den Gott der Bibel. Aber natürlich glaubten die Griechen, neben die Epheser früher, an die der Brief gerichtet ist, an viele Götter. Aber sie waren trotzdem Atheisten. Genau, so wie Stephen Hawking ein Atheist ist, aber trotzdem an viele Götter glaubt. Nun, hier sieht man einen Turm, den ich fotografiert habe in Tel Aviv. Ich habe mir überlegt, wie könnte man ganz einfach die Evolutionslehre bildlich darstellen. Als ein riesiges Gebäude, ja, mit drei großen Abschnitten, ja. Und jetzt ist es das Problem, wenn man in einem solchen Hochhaus ganz oben ist und in einem Raum feststellt, oh, da gibt es keinen Strom. Ja, man versucht eine Steckdose und gibt keinen Strom. Was macht man dann? Ja, da geht man zur nächsten Steckdose, vielleicht hat es dort. Aber im ganzen Raum, in allen Steckdosen hat es keinen Strom. Was kann man da machen? Ja, man geht in den Raum nebenan und schaut, ob es da Strom hat. Hat auch nicht. Aber den ganzen obersten Stockwerk hat es keinen Strom. Was macht man dann? Wer dumm ist, der geht in das nächst tiefere Stockwerk und schaut, ob es dort Strom hat. Aber einer, der wirklich draus kommt, der eine Lehre gemacht hat als Elektriker, was macht er? Der geht ganz nach unten, wenn der Hauptschalter unten im Keller ist, ja? Und schaut, ob dort Strom ist. Denn wenn dort kein Strom ist, dann muss man nirgends wo mehr suchen. Nun, wir waren jetzt gerade unten. Unten. Und haben auf den Hauptschalter geschaut, ob da Strom ist. Und da ist kein Strom drauf. Eigentlich könnte man jetzt alles weitere Evolution, die zweite Phase und die dritte Phase, könnte man vergessen. Wenn die Basis schon keinen Strom hat, dann ist eigentlich alles andere, erübrigt sich. Evolution funktioniert von Anfang an nicht und ist im flagranten, also ganz offenen Widerspruch mit der Naturwissenschaft, mit dem, was man beobachten kann. Es ist also nicht nur nicht naturwissenschaftlich, sondern es ist sogar antinaturwissenschaftlich. Das ist noch stärker. Ja gut, könnte jetzt jemand sagen, aber ihr Christen, ihr seid ja auch nicht besser. Ihr glaubt, dass eben die Energie und alles durch Gott erschaffen worden ist. Ja, natürlich. Weil wir eben keinen solchen Glauben aufbringen können, wie für diese Religion mit diesen Göttern. Wir können unmöglich glauben, dass aus dem Nichts etwas entsteht. Und wir können das Tag für Tag in der Naturwissenschaft beobachten, aus Nichts entsteht nichts. Das ist so. Und darum, wir können nur das glauben, was die Bibel uns sagt, dass da ein ewiger Gott ist, der nicht Raum und Zeit unterworfen ist, der alles ins Dasein gerufen hat durch seine Allmacht. Wir können nicht glauben, dass nichts alles schafft. Wir können nur glauben, dass ein ewiger, unendlicher, allwissender, allmächtiger Gott das ins Dasein rufen kann. Das ist der Unterschied. Nun, ich habe ja schon angedeutet, die Frage stellt sich, ja, aber diese ganz gescheiten Leute in der Naturwissenschaft, merken die diese Probleme nicht? Natürlich merken und wissen die das. Richard Lewontin, geboren 1929, seinerzeit Professor an der Harvard University in Amerika, also eine der großen Spitzenuniversitäten der Welt. Er hat in einer Rezension zu Carl Sagans Buch The Demon-Haunted World 1997 Folgendes geschrieben. Unsere Bereitschaft, wissenschaftliche Behauptungen gegen unseren gesunden Menschenverstand zu akzeptieren, ist der Schlüssel zum Verständnis des wirklichen Kampfes zwischen Wissenschaft und dem Übernatürlichen. Wir stellen uns auf die Seite der Wissenschaft, trotz der offensichtlichen Widersinnigkeiten, im englischen Original Absurdity, einiger ihrer Konstrukte, weil wir uns a priori, das heißt von vornherein, durch einen blinden Entscheid, a priori dem Materialismus verpflichtet haben. Und Materialismus bedeutet der Glaube, dass Materie die letzte Wirklichkeit ist. Also sein Gott ist die Materie. Aber er gibt's zu. Offensichtliche Absurditäten. Nun, Isaac Newton war auch ein ganz großer Naturwissenschaftler und Physiker. Und übrigens auch ein Engländer, ja, wie Stephen Hawking. Und Stephen Hawking hatte übrigens seinen Professorensitz bekommen an der Uni. Den von Newton. Aber Newton hat einmal gesagt, wer oberflächlich Physik treibt, der kann an Gott glauben. Wer sie bis zum Ende denkt, der muss an Gott glauben. Es wäre gut, Stephen Hawking würde sich an Newton orientieren in dieser Frage. Ja, und jetzt kommen wir nach der Pause zu zweitens, zur Entstehung des Lebens.
Sie hörten soeben von Roger Libby den ersten Teil des Themas »Ist die Evolutionslehre kompatibel mit Naturwissenschaft?«
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libby. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den ersten Teil. Den zweiten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 07745 8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libby interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibby.ch. Ich buchstabiere rogerlibby.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.